David Bovender, der Quereinsteiger. Alle Rechte vorbehalten. Neuauflage BOD 2021. ISBN 9783754331279. Schmerz. Und hat der Schmerz einen Namen, könnte in einem Verlies eine Heimat gefunden werden. 10 Klafter Granit und ein schmaler Schacht mit einem Bergmannskorb, ein von Geysiren gespeister Trauersee und das Erdenherz sei nah. In blendendes Blaukristall leuchten getaucht, mag er dort verweilen und aus dem glühenden Bernstein sprechen, während Funken in die Schwärze der Gruft fliegen. Und hat der Schmerz einen Namen, können die Kinder flüssigen Sinn in den dunklen See werfen und in Netzen die erstarrten Figuren mit silbernen Fischen an das Tageslicht bringen. Die Nacht. Schweißgebadet wachte er in der Nacht auf. Er war sich ganz sicher. Er hatte geträumt in seinem Fieber, in seiner Agonie, dass er seine beiden Eltern im Wohnzimmer des Elternhauses stehen gesehen hatte. Beide sprühten Funken in Rot und Blau aus den Augen und unheilvolle Wolken spannten sich über ihren Kopf, während das ganze Zimmer von gelblichen Lichtblitzen erfüllt wurde. Ihm wurde plötzlich klar, sie waren nicht von dieser Welt. Und der Schock darüber war so schwer, dass ihm die gerade überstandene Operation wie ein Kinderspiel vorkam. Immerhin hatte er mit 16 Jahren nach einer schlampig und unglücklich verlaufenden Blinddarmoperation eine heftige Wundinfektion entwickelt. Nach 3 zusätzlichen Tagen und in großer Anspannung war er zunächst aus dem Krankenhaus nach Hause zurückgekehrt. Vorher war die Wunde mit reichlich Jod aseptisch behandelt worden. Dafür war die Naht aufgetrennt, der Eiter herausgedrückt und die Operationswunde, es gab noch keine minimalinvasiven Operationen, ohne Metallklammern offen gelassen worden. Später würde diese Wunde von ständigen Mullbinden umwickelt, schließlich veröden und als klaffendes Loch an seiner Seite jahrelang verbleiben. Kaum vom Krankenhaus zurückgekehrt, hatte er nun jenen Traum. Als er dann, noch schläfrig, die Treppe hinaufgehen wollte, um etwas zu frühstücken, war das rechte Bein plötzlich sehr schwer. Sein Vater stand vor seinem Arbeitszimmer und sah auf ihn herab. »Du hast Thrombose«, sagte er und schien dabei zu lächeln. Währenddessen fiel ihm das Laufen schwerer und schwerer und er begriff dennoch nicht, was eigentlich passierte. »Da musst du wohl zum Arzt«, begrüßte ihn seine Mutter in der Küche, wo er sich ein Butterbrot zubereitete und ein Glas Orangensaft trank. Das Bein begann nun zu schmerzen, schwoll bläulich und merkwürdig an. Durch das nahegelegene Waldstück hindurch, ein kirchlicher Wald für wenige, zu dem aber sein Vater als Akademiedirektor Zugang hatte und dafür ein extra Tor in den Abschirmungszaun zum Elternhaus hatte installieren lassen, konnte er zu Fuß das Bein hinter sich herschleppen, zum Krankenhaus laufen. Dort wurde er dann, nachdem eine Kontrastaufnahme die Diagnose seines Vaters bestätigte, auf die Intensivstation verlegt und mit einem Tropf verbunden. So, inmitten von Sterbenden und schweren Unfallopfern, die Betten getrennt durch halbdurchsichtige Plastikvorhänge, fand er sich in einem Spezialbett wieder. Seine Eltern kamen ihn besuchen, betrachteten ihn wie ein zappelndes Insekt und hatten einen merkwürdigen Schimmer in ihren Augen, der aber nicht auf Tränen zu beruhen schien. Zeitenwende. Es war wie eine Zeitenwende, ein plötzlicher Gezeitenbruch, eine überraschende Ebbe nach einer Flut von Überraschung, Schmerz und Erstaunen. Fortan ergab sich ohne Vorwarnung ein neuer Lebensweg, ein zunächst taumelnder Kurs der Unwägbarkeiten. Raphael wurde in einen jahrzehntelangen Strudel der Ereignisse, in einen schmerzhaften Prozess der Entwicklung hineingeworfen. Zwar lagen die Fakten offen da, doch war es ihm gänzlich unmöglich, das ganze Ausmaß seiner Verlorenheit zu verstehen, die Bandbreite der Extreme, die unnatürlichen Abweichungen von der gewöhnlichen Mutter- und Vaterliebe vollständig zu erfassen. In albtraumhafter Schärfe erwachte in ihm ein Überlebenswillen. Während dieser dunklen Nacht auf der Intensivstation hatte ein Krankenhausfieber in ihm die Macht ergriffen. Es stellte sich später als Malaria vor. Innerhalb einer Stunde stieg dank dieses unfeinen Gastes seine Körpertemperatur von 37 auf fast 40 Grad Fieber. Mit verbissenem Gesichtsausdruck begaben sich Krankheitskeim und Körperschlitten auf eine Abwärtsspirale. Die Beine schüttelte ein krampfartiges Fieber und kalte Schauer durchzuckten den gefesselten Körper. Die graugesichtige Krankenschwester, die sie von vielfachen Dramen und plötzlichen Todesfällen zur Unempfindlichkeit zu Boden geworfene und in ihrer Menschlichkeit zerbrochene Frau, war nicht bereit, vom im Krankenblatt erfassten Kurs und den Weisungen des Bereitschaftsarztes abzuweichen und ihm unmittelbar die Spritze zu geben, die eine sofortige Senkung des Fiebers als Wirkung versprach. Dieses Medikament sei experimentell, hatte ihm ein Arzt erklärt und wirke direkt auf das Fieberzentrum im Gehirn. Versuchskaninchen hin oder her, die Beweislage war klar. Der Erfolg des Vortages sprach dafür. Ein Drehscheibenhilfeanruf bei den Eltern half auch nicht. Sein Vater lachte ihn am Telefon aus. Er möge wohl der Alten gut zureden, das könne helfen. Die Bereitschaft, sich für ihn einzusetzen oder die fünfminütige Fußdistanz zu überwinden, um ihm beizustehen, zeigte der Vater nicht. Auf sich gestellt, verstand er, dass nur Lärm dazu führen könne, seinem berechtigten Lebenswillen Gehör zu verschaffen. Wer in diesem Vaterland nicht brüllte, der wurde rasch zwischen zwei Aktendeckeln begraben. Er klingelte daher Sturm und verlangte lautstark nach dem Bereitschaftsarzt. »Der Bereitschaftsarzt«, sagte die Krankenschwester, »schlafe. Sie wolle ihn nicht aufwecken. Er hat mir klare Anweisungen gegeben«, meinte sie. Die Schweinehund-Diktatorin des Schwarz-auf-Weiß-Zauberstabes räkelte sich auf ihrer Liege. Doch irgendwann wurden ihr die kontinuierlichen Einlassungen des vom Fieber geschüttelten lästig. Sie ging in ihrer hölzernen Wichtigkeit gekränkt hinaus auf den Flur. Der Bereitschaftsarzt erteilte ihr zu ihrer Irritation die ungebührliche Anweisung, Raphael dieses Antifieberspritzenmittel zu verabreichen. Erleichtert sank er in das Kissen, während die Temperatur fiel. Am nächsten Morgen gab ihm der Arzt ein Breitbandantibiotikum. »Das ist das Beste, was wir haben«, sagte er und hob dabei die Augenbrauen voller Tadel und Resignation. »Wenn das nicht anschlägt, kann ich auch nichts mehr machen.« Das war nicht gerade eine beruhigende Aussage des Arztes, aber nach zwei Tagen zeigte das Mittel eine Wirkung. Die Alternative zwischen baldigem Hades und einer Fortführung des Lebens hatte Raphael und seine Widersacher überzeugt. Der alte Drachen, wie ihn sein Vater nannte, diese verbitterte und abgehärmte alte Krankenschwester, die ihn hätte sterben lassen, nur damit ihre Routine gewahrt blieb, hat sie die darauf folgenden Tage keine Nachtschicht. Und eine jüngere und noch von ihrer Mission beseelte Kollegin übernahm die Aufgabe der Betreuung. Sein Arzt in dem kleinen und provinziellen Krankenhaus hielt sehr viel von seinen Kenntnissen moderner Medizin. Immerhin hatte er in den USA studiert und dort auch an einem größeren Krankenhaus sein Handwerk am Patienten erprobt. Von ihm kamen auch die Kontakte zu der Pharmaindustrie, die Spritze gegen das Fieber und ein damals in Deutschland noch nicht zugelassenes Verfahren, die Thrombenauflösung mit Streptokinase zu bewerkstelligen. Dieses Enzym konnte damals nicht künstlich hergestellt werden. Auch Urikinase, so der Arzt, werde aus vielen Litern Urin hergestellt, mittels aufwendiger Verfahren. Daher sei das Ajax gegen Thromben noch sehr teuer. Eine Spritze koste 1000 D-Mark. Ich habe eine kostenlose Spritze, danach müssen deine Eltern bezahlen, meinte er. Maximal 7 Spritzen an 7 Tagen seien notwendig, um einen Effekt zu haben, doch sei der Erfolg dieser medikamentösen Behandlung keineswegs sicher. Seine Eltern weigerten sich, diese zusätzlichen Beträge zu bezahlen. Damals war ihm noch nicht klar, dass sie über erhebliche Geldmittel verfügten. Daher nahm er das so hin, weil er trotz aller Vorfälle das nicht von seinen Eltern fordern wollte. Viel zu sehr war er noch in einem Zustand der Unmündigkeit, mit 16 Jahren noch in jenem Schwellenzustand zwischen kindlich geprägten Empfindungen und Erwachsenwerden verblieben, in jener glückselig gedankenlosen kindlichen Erwartung gegenüber seinen Eltern. Durch den Nebel seiner Ängste und Schmerzen konnte er auch nichts anderes denken. Es war für ihn nicht vorstellbar, was eine kluge Stimme ihm einflüstern wollte, dass seine Eltern ihn wissentlich und absichtlich in diesem Zustand ließen, wohlhoffend, er möge an dieser Krankheit sterben, damit sie für ihre illegale Aneignung des ihm zugedachten Vermögens ein durch das Leben diktierte Erlaubnis erhielten. Danach erinnerte sich Raphael nur auf eine schemenhafte und undeutliche Art an sein Leben vor der unfreiwillig erworbenen Behinderung. Ab diesem Zeitpunkt war er vom Sportunterricht an der Schule befreit. Dies verschaffte ihm ein ungeahntes Gefühl der Freiheit. Er war nicht mehr in diesem primitiven Kampf zwischen Dusche, Turnraum und Muskelvorzeigen eingesperrt. Immer hatte ihn ein kritischer und nagender Zweifel in seinem Kopf darauf hingewiesen, wie dämlich und wie beschränkt eine Existenz war, die nur auf zufälligem Wachstum von Muskelgewebe beruhte. Es war ihm vollkommen unverständlich, wie einigen seiner Mitschüler die bloße Tatsache, ein wenig mehr als andere physisch handlungsfähig zu sein, ausreichte, ihren Tag zu füllen. Die Art dieses Überlegenheitsgefühls, sich deshalb gut zu fühlen, war ihm willentlich nicht zugänglich. Es erschien ihm als sinnloses Unterfangen, denn letztlich brauchte man zur Entlarvung der falschen Überheblichkeit nur die Stärke des Stärksten in einen relativen Maßstab zur möglichen Kraft zu setzen. Wenn nur die Überlegenheit innerhalb einer Gruppe zählte, wie konnte dann der einzelne, noch pubertierende, heranwachsende Jugendliche seine Individualität behaupten? Seine mangelnde Durchdringung vom Zweck einer reinen Körperlichkeit und seine Zweifel an dem Sinn solcher kontrollierter Schwitzaktionen schalteten sich stets vor der Ausübung der körperlichen Handlung ein, als habe er einen Startknopf gedrückt. Und sei es nur das Torstehen beim Fußball im Tor, wo er sich darin übte, den Flug des Balles zu berechnen und dann diesen oft viel zu spät im Spiel abzuwehren. Manchmal wurde Raphael auch zum Helden, weil er Bälle hielt, deren ungewöhnliche Flugbahn er richtig ermittelte. Vielleicht waren diese Rechenspiele nur Ausdruck einer fehlenden Bereitschaft, den Körper als Körper handeln zu lassen. Vielleicht war es auch das Ergebnis einer inneren Unausgewogenheit, einer fehlenden Kraft des Selbstbewusstseins, gar eines Mangels an Vertrauen in die unterschiedlichen Wirkungskräfte von Geist und Körper. Er lernte schon früh, Krankheit mit zweierlei Augen zu sehen, als Einschränkung bestehender Möglichkeiten, aber auch als Nische der Befreiung von der gesellschaftlichen Norm des Gesunden, des Kräftigen, gar des Potenten. Es irritierte ihn der Zwang, zu einem so frühen Zeitpunkt Potenziale und Befähigungen in ein Korsett zu zwängen, in ein Regelwerk der Gewöhnung nicht hinterfragter Konventionen von Denken und körperlichem Handeln. Es war schwierig, einen klaren Kopf zu behalten und zu wissen, in welche Richtung er eigentlich sein Leben gestalten sollte. Zuerst bedeutete für ihn die Spannung zwischen Körper und Geist, dass er öfters von einer Art Nebel erfüllt wurde, einer aktiven Müdigkeit. Vielleicht war es eine Form der Ratlosigkeit, wie er mit seiner Umgebung harmonisieren sollte, die ihn überhaupt nicht verstand. So vieles blieb unausgesprochen, weniges wurde in die langen, aber oft rhetorischen Diskussionen in seinem Elternhaus gründlichst einbezogen. Er war durch drei ältere Geschwister keineswegs der Illusion ausgesetzt, mit dem Älterwerden könne sich das ändern. Die regenscheue und stumpfsinnige Lebensweise seiner älteren Geschwister, ihre Bereitschaft, sie zu kompromittieren, diese eigenartige Nachgiebigkeit gegenüber den Forderungen der amorphen Gesellschaft, konnte ihn keineswegs inspirieren und beeindrucken. Es gab dieses Gefühl, dass etwas Wichtiges fehle. Überwältigend stark war die Empfindung, er müsse einen Suchlichtstrahl aussenden, der Unsichtbares offenbaren würde, dem etwas von der wahrhaftigen Struktur der Welt zeigen würde. Doch schien dieser Lichtstrahl dazu nicht imstande zu sein. Das Suchen war wie ein Morsen in eine Dunkelheit hinein, wie ein Tasten eines kaum noch lebendigen Individuums.